Ich lese uns den heutigen Predigttext. Der kommt aus dem Buch Rut. Ruts Kapitel 1, die Verse 1 bis 22. Ruts Kapitel 1, die Verse 1 bis 22. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb. Und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kiljon, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich dann noch Söhne in meinen Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spräche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir geht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da hoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um, deine Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein entscheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen. Und man fragte: Ist das die Naemi? Sie aber sprach: Nennt mich nicht Naemi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi zurück und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte, und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Bis dahin das Wort Gottes.
Ja, auch von mir ein Herzliches Guten Morgen. Nun, ich habe die Predigt überschrieben mit einem Satz: Wenn Christen falsche Entscheidungen treffen. Es ist ja so, dass wir Menschen eigentlich immer Entscheidungen treffen müssen, jeden Tag. Es gibt Entscheidungen, die erheblichen Einfluss haben, sogar auf unseren Werdegang oder, wenn wir sagen, auf unsere Zukunft. Es gibt Entscheidungen, wenn wir da die falsche Entscheidung getroffen haben, die Auswirkungen haben können, das heißt Dinge, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und es gibt eben auch Entscheidungen, die ganz kurzfristig getroffen werden müssen. Aber wenn wir wirklich einmal Revue passieren lassen, unser ganzes Leben, alleine schon den gestrigen Tag, dann kann es eigentlich keine andere Erkenntnis geben, als dass wir tatsächlich jeden Tag und immer Entscheidungen treffen müssen. Und wichtig ist es, wir haben es auch durch die Worte gehört, mit der Ulf zur Predigt hinübergeleitet hat. Es ist wichtig, dass wir Entscheidungen treffen auf einer sicheren Grundlage. Auf einer Grundlage, auf die wir uns verlassen können. Nun, auf dem dunklen Hintergrund der traurigen Dinge, die wir in den letzten Kapiteln des vorhergehenden Buches in der Schrift finden, das Buch der Richter, leuchtet eben aus dieser Richterzeit die Person, oder wir könnten auch sagen, die Gestalt der Ruth in besonderer Weise ganz hell und strahlend auf. Wir kennen den Verfasser des Buches Ruth nicht wirklich. Es ist ähnlich wie beim Hebräerbrief, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, aber direkt gesagt wird uns nicht, wer das Buch Ruth geschrieben hat. Nach jüdischer Überlieferung ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vom Propheten Samuel geschrieben worden, der ja bekanntlich bis in die Zeit des Königs David hinein lebte und eben auch Gottes Wort verkündigte. Dieses Buch gewährt uns einen tiefen Einblick in die besonderen Führungen des einzigen und wahrhaftigen und lebendigen Gottes und vor allem in schwierigen Zeiten und in Situationen, wo vom Grundsatz her jeglicher menschlicher Rat gar nicht mehr machbar ist, wo man also sagt, ich sage das mal so leger, der Drops ist gelutscht. Auch in diesen Situationen können sich Menschen, die wirklich gottesfürchtig leben möchten, die eine Beziehung zu Gott über Jesus Christus haben, können sie lernen, sich auf die Wege des Herrn zu verlassen und sich von selbst gewählten Wegen, auch wenn sie manchmal vernünftig scheinen vom Verstand her, sich abzuwenden. Dieses Buch hat auch heilsgeschichtlich eine ganz besondere Bedeutung, weil Ruth die Stammmutter des Hauses David wurde, aus dem der Heiland, der Herr, unser Heiland, dann am Ende hervorgegangen ist. Wenn wir oberflächlich betrachten würden, dann wird uns hier von einer Familiengeschichte berichtet mit ihren Freunden und ihren Nöten. Zwei Menschen aus dem Volk Israel gewinnen sich lieb und heiraten. Es werden ihnen zwei Söhne geboren. Und es kommt dann in ihrer Heimat, kommt es zu einer Hungersnot, also zu einer sehr, sehr schwierigen Situation in dem Land, die auch mit einer großen Teuerung verbunden war und mit zusätzlich wirklich schwierigen menschlichen Umständen. Die Familie entscheidet sich dann daraufhin, bewusst, wir würden heute sagen, zur Auswanderung. Aber dann tritt plötzlich, und wir können wirklich von plötzlich sagen, es geht aus dem Text deutlich hervor, also er war nicht irgendwie vorerkrankt oder so, sondern plötzlich verstirbt dann der Vater, der Elimelech. Die beiden Söhne heiraten nicht-jüdische Frauen. Das ist, wenn wir es später sehen, auch etwas, eine Entscheidung, die sie da getroffen haben. Sie heiraten nicht-jüdische Frauen, aber ihre Ehen bleiben kinderlos. Nach circa 10 Jahren dann stehen wieder 2 Särge in Naemis Haus. Auch ihre beiden Söhne sind, wenn ich den Text richtig verstehe, menschlich gesehen überraschend verstorben. Und dieses erneute, unfassbar schmerzhafte Ereignis führt dann dazu, dass die Witwe Naemi nach Israel zurückkehrt, in ihre Heimat. Dabei lässt sie ihren Schwiegertöchtern die freie Wahl, zurückzubleiben oder mit ihr zu gehen. Ist ja auch in der heutigen Gesellschaft. Der Mensch ist frei, er kann frei entscheiden, nach seinem Gutdünken. Nach kurzem dankbaren Abschied kehrt die eine Schwiegertochter zurück zu ihrem Volk und, das dürfen wir nicht überlesen, sie kehrte zurück zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Im Gegensatz zu Ruth können wir bei ihr wohl schon eine Zuneigung und eine tiefe Verbindung auch zu ihrer Schwiegermutter sehen. Das heißt, auf der einen Seite wollte sie wohl, aber letztendlich, Mann verstorben, mein eigenes Volk, unser Gott, und wahrscheinlich haben auch noch Gedanken bei ihr mitgespielt. Ich bin immer vorsichtig mit wahrscheinlich, weil es nicht ausdrücklich im Text steht. Aber wir dürfen ja logische Schlussfolgerungen auch aus Texten herausziehen. Dass wir sagen, da ist ja auch noch die zweite Schwiegertochter, die, was glaube ich, schon unter den beiden klar war, dass Ruth gesagt hat, ich gehe mit meiner Schwiegermutter mit, komme, was da wolle. Und das hat vielleicht auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass sie letztendlich dann doch zu ihrem Volk zurückgegangen ist. Sie war einfach, könnten wir auch sagen, sie war ein bisschen wackelig, sie war unentschlossen. Vielleicht war sie aber auch mehr, als sie es zugab, noch mit den Lebensgewohnheiten, mit den Traditionen und letztendlich auch mit ihrer religiösen Prägung verbunden. Es war bei ihr eine echte, aufrichtige Anteilnahme vorhanden, aber doch keine volle Herzensbereitschaft. Und schon gar nicht in Bezug oder in der Verbindung, oder wenn wir Ruth als Beispiel nehmen, es war keine Glaubensüberzeugung da. Noch einmal zum besseren Verständnis für uns, an welchen Gott Orpha, also die zweite Schwiegertochter, glaubte. Der Gott Moabs war ein Götze, dem man unter anderem auch Menschenopfer darbrachte. Aber wie so oft in der Geschichte Israels, aber auch der Gemeinde Christi bis heute, schreibt der Lebendige und Allmächtige, der einzige und wahrhaftige Gott, auf krummen menschlichen Linien, seinem Plan gemäß, gerade. Ist euch auch aufgefallen bei der Verlesung des Textes, du hast übrigens exzellent gelesen, Ulf, ist euch dabei aufgefallen, dass wir nichts davon gelesen haben, also zumindest ich habe nicht ein Wort oder eine Silbe darüber gehört, dass die Familie vor der menschlich betrachtet nachvollziehbaren Auswanderung, also eine große Entscheidung, dass sie mit Gott über diesen Plan gesprochen haben? Ich habe davon nichts gelesen. Und ist es nicht so, dass plötzlich wechselnde Lebensumstände oder nicht, wirklich nicht vorherbare Lebenssituationen haben das Menschen nicht immer schon dazu veranlasst, etwas, wir würden sagen, vorschnelle Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise unüberlegte Dinge zu tun? Das ist noch gar nicht so lange her, in Europa und auch in Deutschland. Vielleicht erinnern sich einige noch von uns. Da war die Auswanderungsbereitschaft besonders groß, auch zu Corona-Zeiten und wie dann so verschiedene Dinge kamen. In Südamerika sind in ein, zwei Ländern deutsche Kolonien entstanden. Die gab es zwar immer schon, aber jetzt haben sie stärkere Zuwanderung bekommen. Da sind manchmal Entscheidungen, die wir treffen, aus einer Angst heraus, die aber nicht mit Gott besprochen sind. Und ähnlich sehen wir das auch hier bei dieser Familie, bei Elimelech, bei seiner Frau und bei den beiden Söhnen. Der Text gibt es zwar nicht ausdrücklich her, aber ich bin auf der Grundlage der gesamten Bibel davon überzeugt, dass Gott, bevor er das Leben des Vaters vollendete, der Familie deutlich gesagt hat, klar gemacht hat, dass ihre Auswanderung nicht sein Wille bzw. sein Weg für sie gewesen ist. Und das ist immer eine große Gefahr, wenn Menschen Wege einschlagen, von denen sie vielleicht auch situationsbedingt und wie gesagt menschlich nachvollziehbar aus einer Angst oder einer Emotion oder aus einem großen Druck heraus, wenn sie dann Wege einschlagen, von denen sie überzeugt sind, dass diese Wege von ihrer Sicht aus, von ihrer Meinung, von ihrer Überzeugung aus die richtigen Wege sind. Aber wenn Gott dann anfängt, diese Wege in Frage zu stellen und mehr noch, dann auch deutlich macht, dass diese Wege nicht seinem Willen bzw. seinem Plan für dich oder für uns oder für seine Gemeinde entsprechen, dann machen wir Menschen uns gerne oder wir neigen dazu, dass wir uns blind und taub machen und suchen nach Rechtfertigungen und Ausreden, um unser Gewissen zu beruhigen und unsere Entscheidungen zu rechtfertigen. Für uns selbst, für unser Gewissen. Und wenn wir dann in unserer Selbstbestimmung, die ja, wie gesagt, gerade in dieser Generation einen ganz hohen Stellenwert hat, Selbstbestimmung bis hin zum Freitod, und wenn wir dann in unserer Selbstbestimmung bereits einen gewissen Grad der Verstockung erreicht haben, dann muss der lebendige Gott in seiner Liebe und Fürsorge manchmal zu Mitteln greifen, die uns als Menschen als hart und völlig überzogen erscheinen. Aber doch steht dahinter Gottes Liebe, seine Fürsorge und ein Zurückbringen auf seinen Weg. Ein zum Zurückbringen zur Erkenntnis seines Willens für dich, für deine Familie und für seine Gemeinde. Denn es ist so, desto mehr wir selber wissen, dass die Wege, die wir eingeschlagen haben oder die Entscheidungen, die wir getroffen haben, doch nicht so gut sind, vielleicht auch nicht so sauber sind, wie wir sie uns zuerst ausgemalt haben, und Gott dann in unser Leben wie ein liebevoller Vater erstmal zärtlich hineinspricht und wir nicht richtig zuhören, dann verstocken wir uns Stück für Stück mehr für die wirkliche Erkenntnis. Und dann bleibt Gott eben manchmal nichts anderes übrig, als hart durchzugreifen, weil wir ihm so lieb und wert sind. Und Naemi ist da für uns ein sehr, sehr treffendes Beispiel. Denn selbst als ihr Ehemann, wir könnten wirklich sagen, überraschend gestorben ist, bewegt sie das immer noch nicht dazu, über die Gesamtsituation nachzudenken, sondern Gott musste erst auch noch die Leben der beiden Söhne vollenden, um sie auf seinen Weg, auf den gesegneten Weg zurückzubringen. Möge das keiner von uns erfahren, dass Gott auch so, auf diese Art und Weise in unser Leben hineinsprechen muss. Aber ich sage euch, auch du und ich sind Gott so viel wert, dass er es tun wird, wenn wir uns von seinen Wegen abwenden und sein zärtliches, sein liebevolles, sein väterliches Hineinrufen in unser Leben durch sein Wort, durch Predigten, manchmal sogar durch ein Lied, durch ein persönliches Gespräch, durch ein Traktat, was dir in die Hand gedrückt wird, manchmal auf absurde Weise. Da müssen wir wissen, dass wir Gott so viel wert sind, dass er manchmal auch bei uns genauso hart durchgreifen wird, weil aber auch für uns am Ende wieder sein gesegneter Weg stehen soll. Es war wirklich eine Menge schiefgelaufen hier in unserem Text. Sie tauschten, die Familie tauschte aus einer sich plötzlich veränderten Lebenssituation in ihrem Leben bzw. in ihrem Umfeld heraus die Sicherheit, die ihnen Gott unter anderem auch in Form des Volkes Israel in der jüdischen Gemeinschaft gegeben hatte, haben sie bewusst durch eine Entscheidung getauscht gegen ein Leben in der Fremde. Sie haben es bewusst getauscht gegen ein Leben in vermeintlich sicherer, in vermeintliche Sicherheit, die die Welt bietet, haben sie das gegen eingetauscht. Sie gingen zu einem Volk bzw. schlossen sich einer weltlichen Gemeinschaft an, von der Gott bereits lange vorher anordnete, dass sie sich zum Beispiel auf keinen Fall mit ihnen verschwägern sollten. Und genau das haben sie getan. Und es ist auch Gottes Fürsorge und seine Liebe, dass er immer wieder seinen Kindern sagt, sucht ihr euch keine Verbindungen, wenn möglich, die nicht christusgläubig sind. Und schon gar nicht, wenn es um Ehe und Heirat geht. Da treffen immer Licht und Finsternis aufeinander. Das will gut überlegt sein, so eine Entscheidung. Auch wenn sie uns menschlich manchmal vor harte Entscheidungen stellt. Und wo das manchmal nicht ohne Schmerzen abgehen wird. Aber Gott warnt davor, in solche Beziehungen zu gehen. Und wenn wir ehrlich sind untereinander, wir haben doch alle auch schon genug Lebenserfahrung gemacht, selbst die jungen Leute. Es ist immer so, dass die Welt eher einen Christen von Christus wegzieht, als dass der Gläubige den anderen dafür gewinnen kann. Unmöglich ist es natürlich nicht. Wir haben auch solche segensreichen Beziehungen erlebt. Aber vom Grundsatz her ist das da ganz klar. Wir sind ja auch immer noch im Fleisch und sind natürlich auch ansprechbar für weltliche Dinge. Aber genau das geschieht. Für Israel damals war auch klar, so wie es eigentlich für die Gemeinde heute klar ist, keine Ehen mit Menschen, die nicht christusgläubig sind, damals eben sollten sich Juden nicht mit anderen Völkern verschwägern, verbinden. Aber genau das geschieht. Die Söhne nehmen sich moabitische Frauen. Beide Ehen blieben jedoch kinderlos. Ich will jetzt nicht immer sagen, dass kinderlose Ehen von Gott verflucht sind oder nicht gesegnet sind. Nein, aber hier ist das ganz klar. In der Gesamtheit des Textes und der Schrift ist es ganz klar, dass erst der Mann, jetzt die Söhne, keine Kinder. Da war deutlich zu erkennen, dass Gott sagt, nein, so nicht. An dieser Stelle sollten auch wir unsere Ohren ganz weit aufmachen. Wir sollten wirklich immer wieder darüber nachdenken, ich habe das eben schon angerissen, mit wem wir Beziehungen eingehen, beziehungsweise mit wem wir auch Beziehungen pflegen und ob diese Beziehungen nach dem Willen Gottes sind. Das ist ganz wichtig für uns. Auch ich erlebe das immer wieder. Es gibt ja oberflächliche Beziehungen, es gibt sehr tiefgehende Beziehungen, aber wir sind immer wieder gefragt, mit wem wir als Kinder Gottes wirklich eine Beziehung eingehen. Denn es besteht immer die Gefahr, dass eine falsche Beziehung zu Menschen oder zu Menschengruppen, dass sie die Gefahr mit sich bringen und dass sie dazu beitragen, dass unser Verhältnis zu unserem Herrn getrübt wird. Was soll das bedeuten, dass wir also nur noch abstinent leben, am besten wie die Mönche in Askese und Selbstzüchtigung uns einschließen? Natürlich nicht. Aber es geht ja um Entscheidungen, dass wir uns sehr wohl bewusst machen, dass es auch immer eine Entscheidung bedarf, mit wem ich in eine Beziehung gehe, dass ich vorher überlege, was wird diese Beziehung auch für mich bringen, dass ich abwäge. Das ist ganz, ganz wichtig. Und selbst eben dieser ausgebliebene Kindersegen hat nicht dazu geführt, dass die verbliebene Familie zur Einsicht kam und über ihren eingeschlagenen, selbstständigen Weg nachdachte. Damit sie jedoch zur Einsicht kommen, musste der lebendige Gott der Familie erst sämtliche Grundlagen für ein Leben in diesem fremden Land entziehen. Beide Söhne starben und insofern war es nun für Naemi unmöglich, in diesem fremden Land weiter zu bleiben, beziehungsweise dort zu leben. Und viele Menschen, auch in der Gemeinde Christi, müssen das manchmal erst erleben, dass Gott ihnen die Grundlage zu einem erträglichen Leben hier auf der Erde entzieht, damit sie überhaupt erst mal wieder in die Abhängigkeit zu ihrem Schöpfer und zu ihrem Herrn kommen. Das ist zwar immer erst wirklich, ich sage das mal so, ohne dem lebendigen Gott etwas zu unterstellen, das letzte Mittel, aber es ist so. Aber es muss nicht erst so weit kommen, ihr Lieben. Lasst uns lieber vorher über unsere Entscheidungen nachdenken und was Entscheidungen, die wir treffen, für Auswirkungen haben, für uns, für unsere Familien, vor allem aber auch für die Gemeinde Christi. Es ist wichtig, vorher darüber nachzudenken. Hier muss Gott so weit gehen, dass er die Lebensgrundlage erst einmal entzieht, damit ihnen die Abhängigkeit vom lebendigen Gott wieder bewusst wird. Und auch ich persönlich habe das erlebt. Ich habe das zweimal erlebt, dass ich rein menschlich vor einem Scherbenhaufen stand, wo Bitterkeit da war. Warum, Herr? Wieso lässt du das zu? Musste das sein? Und Gottes Wort hat eindeutig gesagt, ja, das musste sein. Ich hätte jetzt der Bitterkeit weiter freien Lauf lassen können und das Klagen hätte laut sein können. Und es ist noch ein Unterschied, ob wir vielleicht auch in unseren Gedanken etwas haben oder ob wir es aussprechen. Ich bin davon überzeugt, dass der Geist Gottes mich aber dennoch gebremst hat und als Gott mir deutlich machte, ja, das musste sein, da ich gesagt habe, gut, Herr, dann weißt du auch, wie es weitergeht. Und von dem Moment an, als ich Gottes Entscheidung akzeptierte, sozusagen, als ich einsah und meine Rebellion gegen ihn aufgab, als ich kapitulierte, als ich wieder einmal sagen musste, Herr, es geht nicht mehr. Ich habe Entscheidungen getroffen und ich habe Dinge getan, die ich besser mit dir hätte konkreter besprechen sollen. Da war es für Gott genug. Und Gott wendete das Blatt so, dass es doch noch erträglich wurde. Und das ist wichtig, dass du das in deinem Leben erkennst, wenn du in so eine Situation, in so eine Phase gerätst, dass du, was Gott anordnet, was Gott tut, keine Bitterkeit aufkommt und rebellierst, sondern sagst, ja, Herr, ich demütige mich unter deine gewaltige Hand. Das ist nur das, was Gott hören will. Und dann wird er seinem Willen gemäß eine Veränderung bewirken, die du tragen kannst und die ihn am Ende doch verherrlicht, auch vor den Menschen. Die Not, aus der die Familie vormals geflohen war, war schon schlimm. Also die Hungersnot, die Teuerung. Doch die Not, in die der lebendige Gott sie bringen musste, damit sie auf seinen Weg des Segens zurückkehren, das war noch eine ganz andere Liga. Und das ist eben bei uns manchmal auch der Fall, ihr Lieben. Wir versuchen in Eigenregie Situationen oder bestimmten Lebensumständen zu entfliehen und sie aus eigener Kraft heraus, aus eigenem Gutdünken heraus zu erledigen. Aber es ist nicht selten der falsche Weg und es ist oftmals nicht der Weg unseres liebenden himmlischen Vaters für uns. Und dann gilt eben auch für uns, dass wir das, was Gott in seiner Liebe und Fürsorge bei uns tut, dass das manchmal menschlich betrachtet, schrecklicher ist als das, wovor wir eigentlich fliehen wollten. Ich habe euch das ja mal gesagt. Ich habe auch zweimal gesagt, ich habe den Kanal echt voll. Und bin dann einmal bis zum Kruppunder See gekommen und einmal bis nach Eidelstedt. Ich habe das schon mal erwähnt. Weil Gott dann sagte, ja, wo willst du denn hinfliehen? Ich bin ja doch vor dir da. Und habe gesagt, ja, ist gut. Und bin wieder umgekehrt. Und jetzt, nachdem sich wieder einmal gezeigt hat, dass auch hier in unserem Text, dass gottesfürchtige Menschen von der Welt wenig bis gar nichts zu erwarten haben, beziehungsweise dass es überhaupt keine wirkliche Sicherheit in der Welt, die gibt es gar nicht, erst jetzt, nachdem menschlich betrachtet die Grundlage für ihre Existenz, Naomi und ihre beiden beiden Schwiegertöchtern entzogen ist. Erst jetzt besinnt sich Naemi darauf, wer sie ist, woher sie stammt und wo sie hingehört. Weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du eigentlich, wo du herstammst, wo du deine Wurzeln hast? Und vor allem, weißt du, wo du jetzt hingehörst? Das ist eine wichtige Frage für uns. Die dürfen wir uns immer wieder stellen und die sollten wir uns auch immer wieder beantworten, die wir christusgläubig sind. Ihr Lieben, wir haben in den vergangenen Monaten häufig gepredigt, Gott hat uns immer wieder durch seinen Geist aufgetragen, euch mitzuteilen, wie wichtig es ist, Teil der Gemeinde Christi zu sein, Glied an seinem Leib zu sein und vor allem auch zu bleiben, auch durch Schwierigkeiten, durch Nöte hindurch. Den Schutzraum der Gemeinde weder willentlich zu verlassen, noch ihn zu vernachlässigen, sondern vielmehr sei das, wozu Gott dich berufen hat, ein lebendiger Baustein, ein lebendiges Glied am Leib Christi. Denn das ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir diese Gemeinschaft nicht verlassen noch vernachlässigen, sondern dass wir immer wieder die Gemeinde unseres Herrn, die er sich doch mit seinem Blut so teuer erkauft hat, dass wir sie lieben, dass wir sie schätzen, dass wir sie pflegen, dass wir uns dementsprechend eben auch untereinander so lieben, wie der Herr uns liebt und uns gegenseitig auch pflegen und jede Einzelte und jeden Einzelnen als einen großen Gewinn sehen. Hat nicht der Herr bis zum Schluss sogar noch zu Judas gesagt, Freund, ja? Wenn er das schon zu dem sagt, der ihn verraten hat, können wir das dann nicht zu unseren Brüdern und Schwestern sagen, die vielleicht manchmal ein gewöhnungsbedürftiges Verhältnis an den Tag legen oder auch mal Dinge von sich geben, wo man sagt, naja, so einen kleinen Klaps kann er ja mal kriegen, aber trotzdem sollen wir sie doch dann auch lieb haben, oder nicht? Naemi ist zur Erkenntnis gekommen und sie ist umgekehrt. Das ist wichtig, ihr Lieben. Erkenntnis ist noch eine Sache. Aber auch umkehren, das ist wichtig. Naemi ist umgekehrt. Sie ist durch schwere Not wieder in die richtige Richtung gegangen. Vorher in die falsche Richtung. Jetzt hat sie kehrt gemacht und geht wieder in die richtige Richtung. Sie geht nach dem Kompass Gottes. Aber dennoch hatte die Bitterkeit ihr Herz erfasst. Sie ist umgekehrt, aber ihr Herz war nun von Schmerz und Bitterkeit erfasst. Und diese Bitterkeit, sie war nicht in der Lage, diese Bitterkeit so einfach abzulegen. Obwohl sie Gottes Willen jetzt wieder kannte und auch gehorsam war, konnte sie diese Bitterkeit nicht sofort ablegen. Kennst du das auch? Kennst du das auch? Man hat etwas eingesehen, was Gott manchmal schmerzlich aufgezeigt hat. Und du bist auch umgekehrt. Du bist wieder bereit, das zu tun, was der Wille deines Herrn ist. Aber die Wunden durch unsere Entscheidung, durch unseren Ungehorsam, die Wunden, die hier entstanden sind, haben auch bei uns so tiefe Spuren hinterlassen, vielleicht auch bei dir, so tiefe Spuren hinterlassen, dass du das vielleicht auch nicht so einfach mal eben abschütteln kannst. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber es ist ja gut möglich. Wenn der Schmerz und die Bitterkeit bei uns sehr groß sind, dann muss auch erst wieder unser geistlicher Blick klar werden. Wir müssen wieder anfangen, wirklich sehen zu werden, weil durch die Schmerzen und die Bitterkeit, die sich vielleicht in deinem und in meinem Herzen breit gemacht hat, haben wir den klaren Blick für Gott, für unseren Herrn, für sein Opfer, haben wir verloren. Manchmal sogar für unsere Verhaltensweise. Wir haben das vergessen, was uns eigentlich dazu gebracht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Naemi der Fall war. Und es mag ja so aussehen, als wenn sie oberflächlich betrachtet das Beste für ihre Schwiegertöchter wollte, indem sie ihnen sagte, sie sollen doch zu ihrem Volk zurückgehen. Da würden jetzt Menschen sagen, die Gottes Wort nicht kennen, die Gottes Geist nicht haben, das war doch eine kluge, war doch eine weise Entscheidung. Was will sie alleine mit ihren Schwiegertöchtern? Die sind doch tatsächlich noch im heiratsfähigen Alter. Sollen sie doch zu ihrem Volk zurückgehen? Die Welt würde sagen, das war ein kluger Rat. Nein, das war ein katastrophaler Rat, den sie geben konnte, weil durch die Bitterkeit und Schmerzen, die in ihrem Herzen noch festsaßen, war ihr geistlicher Blick getrübt. Geistlich betrachtet, für eine Frau, die doch wusste, dass es nur einen lebendigen Gott gibt und dass der Gott der Moabiter ein schrecklicher Götze war, war das schon ein Stück weit geistliche Blindheit bei Naemi, den Schwiegertöchtern zu raten, zu ihrem Volk bzw. zu ihrem Gott, zu ihrem Götzen, zu ihrer falschen Religion zurückzukehren. Deswegen kann ich das auch nicht begreifen in der falschen Ökumene, dass Gottesdienste abgehalten werden, in denen Rabbis, in denen Pastoren und in denen die Imame, in denen sie gemeinsam zu ihren Göttern beten. Nun müssen wir sagen, dass der Gott der Juden und der Gott der Christen der gleiche Gott ist. Aber der islamische Götze, was hat der damit zu suchen? Wie bitte? Ach, das ist so vielfältig heute. Wie es da 275 Geschlechter gibt, gibt es wahrscheinlich auch 275 Götzen oder noch mehr. Ja. Also da war schon ein Stück weit Blindheit eingetreten. Und trotz alledem, was in der Zwischenzeit bei Naemi und ihrer Familie passiert war, musste doch die Familie an ihrer Hingabe zu dem einzigen und wahrhaftigen Gott zumindest noch ein Stück weit Zeugnis gewesen sein. Ein bisschen was musste da gewesen sein. Auch in der Fremde musste noch etwas da gewesen sein, sonst hätte Ruth ja niemals von dem wahrhaftigen, einzigen und wahrhaftigen Gott erfahren und hätte ihr Herz auch diesem Gott zugewandt. Also ein bisschen was muss da noch gewesen sein, weil wir ja aus dem Text daraus erkennen, dass Ruth wirklich zum Glauben gekommen war. Gott also, wir sehen das selbst in Situationen, wo alles drunter und drüber geht, wo wir auch ein Verhalten an den Tag legen, was eines Gotteskindes unwürdig ist, selbst da gilt noch, dass Gott den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und dass selbst dadurch bei uns persönlich wieder, aber auch bei anderen, der Herr ein heiliges, geistliches Feuer anzünden kann. Und deswegen, wie weit wir uns vielleicht manchmal auch verlassen fühlen oder alleingelassen fühlen, lasst nicht nach, Gottes Wort zu lesen, lasst nicht nach, in die Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen, der Gemeinde zu gehen. Es gehört auch immer Selbstüberwindung und Disziplin dazu. Und es hat nichts mit Emotionen oder mit Lust und Laune zu tun. Lass dich auch nicht von Kopfschmerzen abhalten. Nimm 2 Tomaperine oder 2 Ibuprofen, das mache ich schon wieder, Schleichwerbung. Und geh zum Gottesdienst. Und vor allem bete, dass Gott es segnet, dass du unter sein Wort gehst. Ruth wird von Gott überwunden. Sie kommt zum lebendigen Glauben und das beweist sie auch darin, indem sie sagt, ich werde dahin gehen, wo du hingehst, Schwiegermutter. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Was für eine Aussage. Und so war es schon immer, ihr Lieben, die Gnade Gottes in Christus Jesus annehmen und gerettet zu werden oder abzulehnen und für Zeit und Ewigkeit verloren zu gehen, die sind ganz, ganz dicht beieinander. Das sehen wir bei den beiden Schwiegertöchtern, aber wir sehen es auch in noch deutlicher Weise, denke ich, bei der Kreuzigungsszene anhand der beiden Verbrecher, die neben dem Heiland gekreuzigt wurden. Kannst du das auch von dir sagen? Kannst du von dir sagen, dass der Gott der Bibel, der dreimal heilige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass das dein Gott ist? Kannst du das von dir sagen? Wenn du das tust, dann bist du ein gesegneter Mensch. Wenn du das noch nicht getan hast, dann steht dein Leben unter dem Zorn Gottes. Und wenn du heute sterben würdest, würdest du erst in den Hades kommen? Und wenn Christus dann wiederkommt, um der Welt ihr ewiges Gericht zu sprechen, gehst du in die Hölle. Ist das nicht ein zu hoher Preis, den du zahlen willst für ein weltliches Leben? Ich bitte dich an Christi statt, lass dich erretten von Gott. Wenn du das nicht sagen kannst, dann bist du eben wie Orpha, die zweite Schwiegertochter, dann wirst du dich umdrehen und weggehen. Du wirst weg von Gott gehen, du wirst von seinem Wort fliehen. Du wirst von Christus dich entfernen, du wirst auch vor dem Kreuz fliehen. Du wirst dich auf vermeintlich weltliche Sicherheiten zu stützen versuchen. Du wirst versuchen, alles zu nehmen, was du in irgendeiner Form bekommen kannst, aber am Ende wirst du in deinen Sünden sterben und du musst den Weg, wie ich es eben sagte, in die ewige Verdammnis eintreten. Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Für Ehre, für Ansehen, für ein überdurchschnittliches Einkommen, für mein Haus, mein Pferd, mein Auto, mein Schiff oder was auch immer da kommen mag. Bist du bereit, dafür den Preis der Hölle zu bezahlen? Das ist ein zu hoher Preis, glaub mir. Aber das Angebot Gottes steht. Siehe, ich stehe vor der Tür. Und er klopft an. Christus ist ein Gentleman, der tritt die Tür nicht ein. Er klopft an. Und wenn du ihm auftust, wenn du gut zuhörst, dann wird Gott sich erbarmen, er wird dich überwinden, er wird dir zeigen, worauf es wirklich ankommt. Und wenn du dich dann an Christus wendest, an sein stellvertretendes Opfer von Golgatha und den Herrn um die Vergebung deiner Schuld bittest und ihn einlädst, der Führer, der Leiter deines Lebens zu sein, dann hast du ewiges Leben, Vergebung deiner Sünden und ewiges Leben. Und eine Freude, die Freude des Geistes Gottes, wird dich durchströmen. Und viele Dinge werden für dich dann anders sein. Du wirst die Prioritäten anders setzen. Aber ich möchte noch einmal kurz darauf zurückkommen, dass Naomi durch das, was sie an Schwerem erlebt hat und was sie durchgemacht hat, das hat bei ihr eben diese Bitterkeit hervorgerufen. Und die hat dann eben auch dazu geführt, dass das Bild von Gott bei ihr verschwommen wurde, sodass sie ihren Schwiegertöchtern tatsächlich geraten hat, zu ihrem Volk und zu ihren Götzen und zu ihrer falschen Religion zurückzugehen und am Ende mitunter ihr Seelenheil zu verlieren. Aber so ist eben der liebende, der lebendige Gott. Er schreibt auch auf krummen menschlichen Linien gerade. Nicht nur in der Familie von Elimelech und Naomi, sondern auch in deiner und in meiner. Für dich persönlich und für mich persönlich. Auch durch das vielleicht nur noch schwache Zeugnis dieser Familie und auch von Naomi hat Gott sich erbarmt und hat Ruth das Herz geöffnet. Sie ist zum lebendigen Glauben an den einzigen und wahrhaftigen Gott Israels gekommen und damit ist gleich die erste Erkenntnis, war für sie klar, raus aus der alten Tradition, aus der alten vertrauten Umgebung, raus sogar aus ihrem Volk, von dem sie irdisch abstammte, sogar aus der Familie, aus der sie aufwuchs. Sie war bereit, nachdem sie wirklich zum Glauben, zur Erkenntnis an den wahrhaftigen Gott Israels gekommen war, war sie bereit, das aufzugeben und mit ihrer Schwiegermutter zu ihrem Volk und zu ihrem einzigen und wahrhaftigen Gott umzukehren. Und das ist etwas, ihr Lieben, was auch uns immer wieder durchaus begegnen wird. Wenn wir uns für ein Leben mit dem Herrn Jesus entschieden haben, dann gibt es immer wieder Gegenwind. Und manchmal auch da, wo wir das gar nicht erwarten. Und wir verzweifeln dann oft und schreien, warum? Und wir vergessen dabei, dass uns das Neue Testament lehrt, wo wir ein Leben ohne Anfechtung, wo wir ein Leben führen, was nur ruhig, was nur Zuckerlecken ist, da passt irgendwas nicht. Die Anfechtung muss sein, weil sie immer der Beweis dafür ist, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Das ist wichtig. Ein Leben, wo alles wie geschmiert läuft, da musst du dir überlegen und sagen, okay, irgendwas, komm hier, wir haben viele Südamerikaner, vielleicht auch Spanier hier, es gibt ja so ein Sprichwort, das kommt mir spanisch vor. Das ist aber jetzt nicht negativ gemeint. Ja? Da müssen wir gucken. Jakobus sagt, Brüder, er sagt, seid dankbar, wenn ihr in Anfechtung fallt. Denn nachdem ihr bewährt seid, nicht weil ihr so tolle Kerle seid und ihr Schwestern, Aber weil ihr Gott und seinem Geist Raum gegeben habt und durch seine Kraft in euch in der Anfechtung standhalten konntet, da wird das Ganze dazu führen, dass ihr Christus noch näher gekommen seid, dass ihr gefestigt seid im Glauben. Also nicht immer nur, Herr, alles weg, sondern Herr, gib Kraft, dass wir durch dich bestehen, dich dadurch ehren, ein Zeugnis für die Welt sind und ja ein Stück weit am Ende näher gekommen sind. Das gilt auch immer wieder für uns, ihr Lieben. Wir sind durch den Glauben an Christus, unseren gekreuzigten, unseren auferstandenen und lebendigen Herrn und Heiland, sind wir doch zu Himmelsbürgern geworden. Was wollen wir denn alles noch hier auf dieser Erde? Wir können da doch nichts mitnehmen. Christus sagt, durch den Glauben an mich seid ihr zu Himmelsbürgern geworden. Deswegen sollte uns das einfach sein, dieses und jenes loszulassen und zu sagen, es werden eh die Motten fressen oder der Rost, wie es die Schrift sagt. Aber manchmal auch Beziehungen zu Menschen. Manchmal müssen wir sogar für eine Zeit lang die liebsten Menschen verlassen. Warum? Damit wir sie später wiedergewinnen. Das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Haltet nicht auf, im Gebet für eure Lieben anzuhalten. Solange sie atmen können, können sie auch noch zu Christus finden. Deswegen hört nicht auf, für sie zu beten. Denn das ernstliche Gebet hat eine große Verheißung. Alle, die an Christus glauben und die Vergebung ihrer Schuld empfangen haben, deren Namen im Buch des Lebens unauslöschlich eingetragen sind, ihr Lieben, das ist ein großes Privileg. Das ist ein großes Privileg. Und alle, die dort eingetragen sind, in diesem Buch des Lebens, unauslöschlich, das sind unsere Familie, hauptsächlich unsere Brüder, unsere Schwestern und das steht sogar über unserer fleischlichen Familie. Ich sage das noch einmal, ich wiederhole mich da gern. Es geht darum, dass jegliche menschliche Beziehung zur Familie, zu unseren Kindern, selbst zu unseren Ehepartner endet, wenn Gott unser Leben vollendet. Aber die Gemeinschaft mit den aus Gottes Geist heraus wiedergeborenen Christen geht darüber hinaus weiter in der Ewigkeit. Und deswegen hat Christus gesagt, als er darauf angesprochen wurde, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und für die Welt eine harte Antwort, wer sind meine Mutter, meine Brüder? Die, die den Willen des Vaters im Himmel tun. Hat er damit seine fleischliche Familie abgelehnt? Nein, überhaupt nicht. Selbst vom Kreuz aus hat er seine Mama noch versorgt. Und hat zu Johannes gesagt, siehe, das ist jetzt dein Sohn und siehe, das ist jetzt deine Mutter. Aber er wusste um diese tiefere, noch tiefere Verbindung im Geist, als um die Verbindung nur im Fleisch. Wir sind Himmelsbürger und tun gut daran, dass wir diese Gemeinschaft der Heiligen innerhalb des Leibes Christi, innerhalb seiner Gemeinde hegen und pflegen und so oft wie es nur geht, auch diese Gemeinschaften aufsuchen, sie wirklich pflegen, ihr Lieben. Noch einmal, wenn Gott in unser Leben eingreift, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben, weil wir uns auf uns selbst gewählten Wegen begeben haben, wenn Gott dann manchmal schmerzhaft eingreift, dann versinken wir oft in Selbstmitleid oder werden bitter. Und das auch noch einmal, ihr Lieben, Bitterkeit, wo wir ihr Raum geben, macht sie uns blind für Gottes weitere Vorgehen und für sein Wort. Bei Naemi ging das Ganze ja noch ein Stück weiter. Sie war zu der falschen Überzeugung gelangt, dass Gott ihr das alles ohne einen triftigen Grund zugefügt hatte. Sie war der Überzeugung, es ist immer noch alles gut, Gott hat ihr das zugefügt, ja, ich akzeptiere das, aber ich habe ja daran keine Schuld. Ist das vielleicht auch bei dir der Fall, dass du dann oberflächlich sagst, ja gut, Gott, ich akzeptiere das, Herr Jesus, aber innerlich bist du immer noch davon überzeugt, ich habe alles richtig gemacht. Das wäre nicht gut. Das wäre wirklich nicht gut. Sie konnte zu diesem Zeitpunkt nicht einsehen, dass Gottes Handeln aus Liebe der Hintergrund war, weil sein Plan weit über Naemi und ihre Familie hinausging, sogar Bedeutung für Zeit und Ewigkeit beinhaltete. Ihr Lieben, die Zeit, in der wir heute leben, ist extrem schnelllebig. Da gibt es kein Wenn und Aber. Umstände und Situationen ändern sich heute nicht selten von einem auf den anderen Tag. Das kann uns als Gemeinde betreffen, das kann uns als Familien betreffen oder sogar eben auch als einzelne Personen. Wir sollten jedoch vor jedem Schritt, den wir zu planen gedenken, nicht vergessen, mit unserem Herrn konkret über unsere Gedanken und über unsere Entscheidungen zu sprechen und vor allem, das ist ganz wichtig, seine Antwort abzuwarten. Ich kann dem Herrn jetzt in stundenlangen Gebeten alles sagen, was ich vorhabe und gehe dann los und tue es. Ich habe ihn ja informiert. Versteht ihr, Gott braucht auch unsere Informationen nicht. Er möchte dieses Gespräch, aber er möchte dann auch, dass wir geduldig warten, bis er antwortet. Und das fordert immer wieder unsere Geduld heraus. Aber ich sage euch jetzt ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis. Gott antwortet immer. Aber uns mangelt es immer an der nötigen Geduld und an dieser Sensibilität, um auf den Geist Gottes zu hören, wenn Gott dann klar antwortet. Deswegen, seine Antwort abzuwarten, ist ganz, ganz wichtig. Schnellschüsse, vorschnelle und unüberlegte Handlungen gehören ganz sicher nicht zu den Dingen, die der Herr Jesus uns befohlen hat, auszuführen. Ich kann mich daran entsinnen, als der Herr Jesus wichtige Entscheidungen, manchmal bin ich auch oberflächlich in meinen Aussagen, der Herr Jesus, jede Entscheidung, die er getroffen hat, war außergewöhnlich und hat Bedeutung für die Ewigkeit. Aber als er zum Beispiel die Jünger ausgesucht hat und bevor es ans Kreuz ging, steht ihr, da hat er manchmal eine ganze Nacht im Gebet verbracht, bevor er dann Gewissheit vom Vater hatte, wie es weitergeht. Und da können auch wir uns ein Beispiel dran nehmen, ihr Lieben. Konkretes Gebet, vielleicht auch wirklich mit Fasten oder auch mal eine ganze Nacht durch. Das hört sich für uns manchmal schrecklich an. Was ist so eine ganze Nacht durch beten? Ja, da gab es jemanden damals, der Gründer der Stiftung Elim heute, Heidmüller. Er hat große Fehler gemacht. Da stand in der braunen Uniform zur NS-Zeit auf der Kanzel und hat gepredigt. Da hat er ein völlig falsches Verständnis gehabt. Aber der hat Buße getan. Der hat Buße getan. Und als er dann die Stiftung Elim damals gründete und wenn es dann wichtige Entscheidungen zu treffen gab, dann kamen die Brüder hinterher zusammen und dann gab es eine Bekanntmachung und hat gesagt, ja, Bruder Heidmüller hat nach Gebet entschieden, dass wir das dann so und so machen. Und wenn denn Menschen neu dabei waren, dann haben sie gesagt, was hat das zu bedeuten, wenn du sagst, ja, Heidmüller hat gesagt, wir sollen das machen. Wir haben die nur so gemacht und haben dann gesagt, wenn Heidmüller gesagt hat, er hat für etwas gebetet, dann heißt es, er hat die Nacht über auf allen Vieren gelegen und hat Gott eine Antwort abgerungen. Deswegen konnten sie sicher sein, dass zu der Zeit war Elim sehr, sehr gesegnet und da ging Frucht auf ohne Ende, dass da wirklich eine intensive Beziehung auch mit Gott entstanden war. Und wenn wir von Menschen enttäuscht werden oder wenn Gott uns manchmal streng erzieht, sollten wir zumindest von Herzen versuchen, den Blick für das Wesentliche offen zu halten. Für Gott, für sein Wort, für die Gemeinschaft innerhalb der wahrhaft Gläubigen. Gott und sein Wort und darüber hinaus die Gemeinde sind und bleiben der einzige wirkliche Schutzraum, den wahrhaftige Kinder Gottes hier auf der Erde haben. Die Welt spielt dir vor, wie sicher sie für dich sein wird. Aber sie ist nicht sicher. Aber Gott, sein Wort und seine Gemeinde, das ist und bleibt ein Schutzraum durch alle Altersgruppierungen hindurch. Gottes Kinder hier auf der Erde haben einen Schutzraum. Und wenn wir diesen Schutzraum vorschnell oder mutwillig verlassen, wenn wir die ungesunde Gemeinschaft mit der Welt zu intensiv mit der Welt harmonieren, so begeben wir uns leider immer wieder in große Gefahr, ihr Lieben, Schaden zu nehmen. Und deswegen noch einmal zum Schluss. Wahrhaftige aus dem Geist heraus wiedergeborene Kinder Gottes treffen auch bereits kleine, aber erst recht vermeintlich gewichtige Entscheidungen, niemals ohne das Go durch den einzigen, den wahrhaftigen und den allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen, dreimal heiligen Gott der Bibel, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, ewiger, einziger und wahrhaftiger Gott, gepriesen sei dein heiliger Name. Und wir danken dir von Herzen für deine Botschaft, die klar und deutlich war, Herr. Bitte hilf uns, dass wir durch deinen Geist geleitet, als Menschen durch diese Zeit gehen, in die du uns ja deinem Willen gemäß hineingestellt hast, dass wir uns als Menschen erweisen, die planlos sind und die aus eigenem Gutdünken ihr Leben gestalten und dementsprechend eben auch Entscheidungen treffen. Herr, wir bitten dich von Herzen, mögest du uns davor bewahren und mögest du uns helfen, Herr Jesus, dass wir bei allen Entscheidungen, bei den kleinen und auch den großen, dass wir mit dir, bevor wir diese Entscheidungen treffen, darüber sprechen. Und bewirke du auch in uns, Herr, die Geduld, dass wir die Füße stillhalten und warten, bis du geantwortet hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dein gutes Werk, dass du in uns persönlich, aber auch mit deiner Gemeinde weltweit, dieses Werk, das du angefangen hast, dass du dieses Werk auch sicher vollenden wirst, bis zum Tag deiner Wiederkunft. Danke, Herr Jesus, dass du immer der Gleiche bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Dinge und Umstände und das ganze Weltgeschehen mag sich verändern. Du aber bist und bleibst derselbe. Und danke, Herr, dass wir in dir geborgen sind und alle nötigen Schutz haben. Noch einmal, Herr, sei gelobt und gepriesen und alle Anbetung sei dir, unserem Vater im Himmel, durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Amen.